auch zwischen Gesundheitsschutz und den Kosten, oder hätte diese Debatte schon früher angestoßen werden müssen?
Wir waren mit einer Situation konfrontiert, in der wir nicht wussten, wie das Virus sich auswirkt. Wir hatten von großen Infektionswellen darauf befürchtet, dass große Infektionswellen auch in Deutschland stattfinden können. Insofern haben wir da sehr stark auf die Bremse getreten und quasi fast alles verboten, um diesen Virus einzudämmen. Aber tatsächlich, insofern bin ich Herrn Schäuble auch sehr dankbar, hat er darauf aufmerksam gemacht, dass man Wirtschaft und Ethik beides zusammen betrachten muss, dass es nicht unbedingt immer einen Gegensatz darstellt und dass wir vermeiden müssen, dass die Bekämpfungsmaßnahmen gegen das Covid-19-Virus am Ende höhere Nebenwirkungen erzielen in anderen Bereichen und damit mehr Menschen in Gefahr bringen als das Virus selber. Und insofern ist es sehr wichtig, abzuwägen, wie weit man bestimmte Bereiche wieder öffnen kann. Und wir müssen wegkommen auch vielleicht von Pauschallösungen hin zu regionalen Lösungen. Wenn wir feststellen, dass beispielsweise Infektionsherde in Bayern stattfinden, muss man nicht in Mecklenburg-Vorpommern Menschen daran hindern, beispielsweise einkaufen zu gehen oder ans Meer zu gehen.
Haben wir vielleicht im ersten Schreck alle anderen Themen etwas aus dem Blick verloren, weil wir so sehr fokussiert waren auf den Gesundheitsschutz?
Ja, wir kennen das aus der Verhaltensökonomik, dass man dann sehr stark einen bestimmten Frame hat, also einen bestimmten Rahmen, in dem man alles betrachtet und man dann ganz vieles andere außen vor lässt. Das konnte man daran feststellen, dass die Virologen die Diskussion bestimmt haben und andere Wissenschaftler quasi kein Gehör gefunden haben. Und jetzt ist tatsächlich wichtig, wieder herzuschauen, wie schafft man beides, Wirtschaft und Gesundheitsschutz, beides in den Blick zu nehmen. Andere Lebensrisiken, Sie hatten es angesprochen, 3 Millionen Arbeitslose, die Herr Altmaier befürchtet. Auch das beschäftigt Menschen, macht Menschen unglücklich, schafft Ängste und sorgt am Ende eben auch dafür für gesteigerte Lebensrisiken. Und wenn Sie mir einen Vergleich gestatten, wir haben ja auch, und das fordert auch die CSU nicht, kein Tempolimit allgemein auf deutschen Autobahnen von 50 oder von 60 Stundenkilometern, was das Leben, viel Leben schützen würde, sondern auch da haben wir situationsangepasste Lösungen, Tempolimits bei bestimmten Gefahrensituationen. Und da müssen wir jetzt, nachdem wir ein bisschen mehr über das Virus wissen, auch hinkommen, dass wir prüfen, wo lassen sich Kontaktbeschränkungen aufrechterhalten, wo kann man 1,50 Meter Abstand halten. Und dann kann man diese Daumenregel den Menschen auch mitgeben als normale, einfache Heuristik, die im Alltag funktionieren kann. Da muss man nicht mehr über juristische Lösungen diskutieren und für jeden Einzelfall dann eine Lösung finden und diese im Zweifel auch noch kontrollieren.
Es ist ja auch ein bisschen die Frage, wie lange die Akzeptanz in der Öffentlichkeit oder in der Gesellschaft noch gegeben ist für sehr rigide Maßnahmen, oder?
Das ist in der Tat eine sehr wichtige Frage und ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit deviantem Verhalten, also von sozialen Normen abweichendem Verhalten. Und was wir jetzt in Berlin von den 1000 Menschen dort gesehen haben, die Hygieneregeln nicht beachtet haben und sich gegen den Staat aufgelehnt haben, ist ja nur quasi eine ganz, ganz kleine Gruppe. Aber die Gefahr besteht natürlich, wenn man der großen Masse an Menschen nicht weiter erklärt, warum bestimmte Dinge nicht erlaubt sind. Also nenne ich das Tennisspielen, wo man leicht Abstand einhalten kann, das Golfspielen oder auch in bestimmten Geschäften nicht reingehen darf, obwohl dort 1,50 Meter Abstand gehalten werden kann, Kinos, die möglicherweise das auch einhalten könnten, dann wird irgendwann der Widerstand stark werden und den kann man auch mit der Ordnungsmacht des Staates kaum noch kontrollieren. Und das ist, wo ich hoffe, dass die Politik jetzt wirklich auch dort Schlupflöcher, Luftlöcher schafft, natürlich auch für Familien, Kinder, Betreuung und so weiter, auch da intelligente Lösungen anbietet.
Krisen sind ja oft eine Chance und das soll jetzt gar nicht nach Plattitüde klingen. Wie könnte sich die Arbeitswelt, auch unsere Art zu arbeiten, verändern nach dieser Krise? Sie hat es ja jetzt im Moment schon massiv getan, wenn man jetzt allein nur an Homeoffice denkt.
Also ein positiver Schritt ist sicherlich, dass viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die vielleicht bisher auf die Präsenzkultur gesetzt haben, auf einmal feststellen, dass es trotzdem funktioniert, wenn die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu Hause sind, dass man ihnen also mehr vertrauen kann, auch im Homeoffice tätig zu sein. Es wird sicherlich auch weniger Flugreisen geben und man wird mehr Videokonferenzen machen, wenn man das eingeübt hat. Insofern gibt es da sicherlich einen gewissen Lerneffekt, aber, und das ist so ein bisschen die bittere Pille, die mit dabei mitschwingt, ist, dass am Ende ganz viele Milliarden fehlen werden, um die Wirtschaft weiter zu modernisieren. Alles das, was wir jetzt für den Gesundheitsschutz ausgeben, die Billionen ja zum Teil alleine in Deutschland, stehen am Ende eben nicht für Innovationen zur Verfügung, die auch dem Klimaschutz dienen könnten beispielsweise oder auch insgesamt die Digitalisierung voranbringen könnten. Also erleben wir auf der individuellen Ebene Veränderungen, auch Unternehmen erkennen, dass Digitalisierung oder eine andere Arbeitswelt möglich ist. Aber auf der anderen Seite muss man mit berücksichtigen, dass uns möglicherweise das Geld für all die Investitionen fehlt, wenn die Wirtschaft noch länger in einem Lockdown, Shutdown oder zumindest in diesem Sparmodus agieren muss.
Das heißt, die Automobilkonzerne, die gerade massiv auf die EU-Kommission einwirken wollen, um den Green Deal zu lockern, die werden wahrscheinlich Gehör finden?
Muss man noch sehen. Auch da wird es eine entsprechende Abwägungs- Prozesse wiedergeben. Wie schnell kann man tatsächlich die Automobilindustrie in Europa so weit verändern, dass sie auf die den Green Deal quasi erfüllen kann? Und zum Zweiten ist ja auch da noch unsicher, welches denn die bessere Methode ist. Ist es wirklich Elektromobilität? Auch da haben wir ja quasi keine Gewissheit darüber, was in den nächsten 30, 40 Jahren am Ende die Industrie oder die Fortbewegung sein wird, die funktioniert. Und deshalb bin ich immer ein Freund quasi davon, auch ein bisschen Experimente zuzulassen, technologieoffen das Ganze zu tun. Und wenn dann darüber ein Modernisierungsschub beginnt, der vielleicht nochmal durch die Pandemie, durch den Virus beschleunigt wurde, dann glaube ich, können wir in vielleicht 10 Jahren tatsächlich zurückblicken und sagen, es war durchaus auch ein bisschen was Positives an dieser Krise dabei.
Dann sprechen wir vielleicht in 10 Jahren wieder. Professor Dominik Enste war das, Wirtschaftsethiker beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.